Guten Morgen. Ich hatte es ja schon gesagt. Pfingsten. Also ich konnte persönlich jahrelang mit dem Heiligen Geist nicht viel anfangen. Ich wusste, dass es ihn gab. Ich wusste, dass er zur Dreieinigkeit gehört. Aber mal ganz ehrlich, wie stelle ich mir den denn überhaupt vor? Was ist das? Ein Hauch, ein Wind, ein... Was ist der Heilige Geist? Und dann hatten wir BU. Und in BU war ich mit Heiliger Geist dran. Boah, prima, habe ich gedacht. Das ist endlich mal ein Thema, wo du auch was zu sagen kannst. Aber nochmal zurück. Was ist der Heilige Geist? Wir haben eben gesungen, Gott gibt ihn uns in uns hinein. Er wohnt in uns, Gott zur Ehre. Er will uns verändern. Er will in uns arbeiten. Er will uns führen. Er will uns leiten. Ja, wer ist das denn überhaupt? Den Herrn Jesus, den können wir uns vorstellen als eine Person am Kreuz. Der hat gelitten. Gott können wir uns vorstellen als eine Person, die irgendwann mal etwas gesagt, getan hat, allein schon, als er den Menschen geschaffen hat. Ich sage immer, hat er die Latzhosen angezogen, hat sich hingekniet und hat aus Sand einen Mensch geformt. Da können wir uns eine Person vorstellen, auch immer, wie auch immer. Wir sollen uns zwar kein Bildnis von Gott machen, das ist aber wieder anders gemeint. Wir können uns aber Gott vorstellen. Also den Heiligen Geist, was ist das denn? Der Heilige Geist ist auch eine Person. Jetzt wisst ihr es. Dann kann ich hier wieder gehen. Aber wie komme ich denn dazu? Jetzt gibt's viele, 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 viele Bibelstellen. Was zeichnet eine Person aus? Eine Person hat einen Willen, einen Geist, Gefühl, Intelligenz, das ist eine Person. Und der Heilige Geist, in 1. Korinther 2, 10 und 11 steht, uns aber hat Gott es offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefe Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. Also weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Das ist schon wieder ein Satz. Da könnten wir jetzt schon mal eine ganze Stunde sich drüber unterhalten. Nur über diesen einen Vers. Aber der Geist erforscht. Der Geist hat Intelligenz. Jemand, der etwas erforscht, muss intelligent sein. Und in Epheser 4, Vers 30 steht, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch welchen ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Also ich kann ihn betrüben. Er hat Gefühl. Oder 1. Korinther 12, Vers 1, alles dies aber wirkt ein und derselbe Geist einem jeden insbesondere austeilend, wie er will. Er hat einen Willen, er teilt aus, wie er will. Also hat er einen Willen, eine Intelligenz, ein Gefühl und ein Geist ist er sowieso, wie wir immer sagen. Also hat er schon mal diese ganzen Attribute einer Person. Weil das macht eine Person aus. Wir meinen immer, da gehört noch ein Leib dazu, aber der Leib ist eigentlich das Nebensächlichste einer Person. Eine Person macht das aus, ein Wille, eine Intelligenz, ein Gefühl, das ist das, was ein Mensch macht. Ihr seht jetzt mein Gesicht, meine Aus, damit ihr mich immer wieder erkennt, habt dieses Bild euch irgendwo eingeprägt. Aber ich bin doch anders wie mein Aussehen. Ich bin doch die Person. Das Aussehen gehört dazu, ja. Und nur weil wir jetzt beim Heiligen Geist nicht die Person, das Aussehen sehen und greifen und handhaben können, ist es trotzdem eine Person. Weil es ja ganz diese ganzen Dinge hat. Was macht der Heilige Geist noch? Er handelt wie eine Person. Wie handeln denn Personen? Johannes 16, Vers 1. Und wenn er gekommen ist, der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Er überführt. Er tut etwas. Er lehrt, Johannes 14, Vers 26, der Sachwalter aber, der Heilige Geist, welchen der Vater sendet, wird in meinem Namen, jener wird euch alles lehren. Er ruft, Galater 4, Vers 6, weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz gesandt, der da ruft, aber Vater. Er verwendet sich, Römer 8, Vers 26, in gleicher Weise nimmt sich der Geist Gottes auch unsere Schwachheiten an, denn wir wissen nicht, wie man richtig beten soll. Er tritt mit seinen Seufzern für uns ein, das man nicht in Worte fassen kann. Er steht vor Gott und übersetzt, der dolmetscht das, was wir hier so vor uns hin labbern. Er rückt's richtig hin, damit's bei einem heiligen Gott auch heilig ankommt. Das ist doch wunderbar. Er leitet, Galater 5, Vers 18. Wenn ihr aber vom Geist geführt werdet, steht ihr nicht mehr unter Gesetz. Er spricht, als sie eines Tages dem Herrn Jesus mit Gebet und Fasten dienten, sprach der Heilige Geist, stellt mir doch Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Apostelgeschichte 13, Vers 2. Und er zeugt oder bezeugt Johannes 15, Vers 26. Wenn dann der Beistand gekommen ist, wird er mein Zeuge sein. Es ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht. Ich werde ihn zu euch senden, wenn ich beim Vater bin. Alles Dinge, die eigentlich nur eine Person machen kann. Überführen, lehren, rufen, verwenden, leiden, sprechen, Zeugnis geben, zeugen. Deswegen, es ist eine reelle Person, der Heilige Geist. Wenn wir jetzt sehen mit Gefühl, jetzt waren wir beim Wille, bei der Intelligenz und beim Gefühl, was auch zu einer Person gehört. Jesaja 63, Vers 10. Doch sie lehnten sich gegen ihn auf, betrübten seinen Heiligen Geist. Da wandte er sich und wurde ihr Feind und kämpfte nun selbst gegen sie. Den Heiligen Geist betrüben. Hebräer 10, Vers 29. Was meint ihr denn? Um wie viel schlimmer der bestraft werden muss, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes entweiht, das ihn doch geheiligt hat und der den Heiligen Geist verhöhnt, ohne den er Gottes Gnade nie erkannt hätte. Verhöhnen, schmähen, verspotten. Thessalonicher 5, Vers 19, das fehlt mir jetzt, das habe ich nicht ausgedruckt. Da steht auf jeden Fall der Satz, dass man den Heiligen Geist unterdrücken kann, man kann ihn klein machen. Und in Matthäus 12, Vers 31, da steht lästern, deshalb sagten sie, alle Sünden können den Menschen vergeben werden, selbst die Gotteslästerung, die sie aussprechen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, wird keine Vergebung finden. und in Apostelgeschichte 5, Vers 3, doch Paulus sagt zu ihm, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Warum hast du den Heiligen Geist belogen und etwas von der Einnahme für euer Grundstück beiseite geschafft? Petrus. Doch Petrus sagte zu ihm, ja, auf jeden Fall kann man den Heiligen Geist belügen. Eigenschaften. Menschen kann man belügen, betrüben, schmähen, unterdrücken, lästern. Also muss der Heilige Geist doch auch eine Person sein. Wenn es die Dreieinigkeit Gottes gibt, wenn Gott in der Mitte steht bei diesem berühmten Dreieck, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist und alles zusammen Gott ist und Gott eine Person ist, und der Heilige Geist ist gleichzeitig Gott. In Hebräer 9, Vers 14 lesen wir, dass er ewig ist. Das Blut des Christus bewirkt viel mehr, weil er sich in der Kraft des ewigen Geistes Gottes als fehlerloses Opfer dargebracht hat. Er ist allmächtig. Hiob 33, Vers 4. Gottes Geist hat mich gemacht. Der Hauch des Allmächtigen belehrt mich. Da ist der Heilige Geist als Hauch beschrieben. Psalm 139, Vers 7. Er ist allgegenwärtig. Wohin sollte ich gehen, um dir zu entkommen? Wohin fliehen, dass du mich nicht siehst? Und er ist allwissend. 1. Korinther 2, Vers 9. Und 10. Nein, wir verkündigen, wie in der Schrift steht, was kein Auge je gesehen und kein Ohr jemals gehört, was keinem Menschen je in den Sinn kam, das hält Gott für sie bereit, die ihn lieben. Denn durch seinen Geist hat Gott uns dieses Geheimnis offenbart. Der Geist ergründet nämlich alles, auch das, was in der Tiefe Gottes verborgen ist. Meine Schlussfolgerung, der Heilige Geist ist Gott. Er ist in einer Person. Bei dem Herrn Jesus können wir das ja immer so schön zusammenführen. Da gelingt uns das ja immer. Er ist Gottes Sohn, er war bei Gott, er war immer, er war Schoßkind. Aber wenn man sich diese ganzen Bibelstellen mal alle anguckt, dann ist der Heilige Geist ein Teil von Gott. Was macht denn der Heilige Geist? Der Vater sendet den Sohn. Der Sohn vollbringt das Rettungswerk. Der Heilige Geist, wie wir es eben gelesen haben, in 1. Korinther 2, Vers 9 und 10, erschließt dem Menschen das Rettungswerk. Also brauche ich den doch, diesen Heiligen Geist. Sonst kapiere ich es doch nicht. Der Heilige Geist war auch schon immer da. Wenn ich lese in 1. Mose 1, Vers 2, die Erde war formlos und leer. Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem wogenden Wasser. Sicher kann man jetzt sagen, Gott hat einen Geist. Aber ich glaube, hier ist der Heilige Geist gemeint. Wenn dieser Geist in Gott ist und in Gott alles ergründet und die Geheimnisse Gott als alles kennt, dann war es auch dieser Geist, der über dem Wasser schwebte. Er war von Anbeginn da. Gott hat ihn nicht irgendwann eingesetzt oder genauso wie der Herr Jesus Schoßkind beim Vater war. vor Grundlegung der Welt, von Ewigkeiten her. In 1. Mose 1, Vers 26, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als Abbild von uns, uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen und so weiter. Gott spricht nicht ich. Er spricht von uns, er spricht in der Mehrzahl. Da war der Sohn dabei und der Heilige Geist dabei. Diese Dreieinigkeit war von Anfang an und wird in Ewigkeit sein, weil sie einfach zusammengehört zu Gott. Ja, das ist schwierig. Aber wir kommen auch noch in die Praxis. Was hat der Heilige Geist noch getan? 2. Petrus 1, Vers 21. Denn niemals wurde eine Weissagung ausgesprochen, weil der betreffende Mensch das wollte. Diese Menschen wurden vielmehr vom Heiligen Geist gedrängt, das zu sagen, was Gott ihnen aufgetragen hatte. Der Heilige Geist war dabei, das zu verfassen, wo du gerade drin liest, die Bibel. Das akzeptieren wir eher noch. Und er wirkte im Leben des Herrn Jesus mit. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Gott hatte Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt. Gott war mit ihm. Und so zog er umher, tat den Menschen Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Der Heilige Geist war in Herrn Jesus Christus. Wie wirkt denn der Heilige Geist? Der Heilige Geist überführt von Sünde, von Ungerechtigkeit. In Johannes 16, Vers 8, da lesen wir das. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Der Heilige Geist überführt Menschen. Der Heilige Geist, wie ist es bei der Bekehrung? Johannes 3, Vers 16. Menschliches Leben wird von Menschen geboren, aber geistliches Leben vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist bewirkt eine Neugeburt. Epheser 1, Vers 13. Und nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Freudenbotschaft von eurer Rettung gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet auch ihr durch ihn mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Boah. Wisst ihr, was versiegelt ist? Das ist dicht. Da kommt keiner mehr dran. Eine Wohnung versiegelt ist, dann klebt da ein Siegel. Wenn ein Brief versiegelt ist, dann ist er versiegelt. Und wenn da einer dran will, der muss dieses Siegel kaputt machen. An uns kommt keiner mehr dran. Wir sind versiegelt. Römer 8, Vers 16. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Er schenkt uns diese Gewissheit. Und in 1. Korinther 12, Vers 13 lesen wir, denn wir alle sind durch den einen Geist in einem Leib eingefügt und mit dem einen Geist getränkt worden, Juden und Nichtjuden, Sklaven und freie Bürger. Zugehörigkeit. Er spricht uns die Zugehörigkeit zu. Und wenn wir uns bekehrt haben, was ist dann? Römer 8, Vers 9. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer Natur, sondern unter der des Geistes, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist von Christus nicht hat, gehört er auch nicht zu ihm. Der Geist wohnt in uns. Römer 8, Vers 14. Denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Gottes Kinder. Er lenkt und leitet uns. Johannes 14, Vers 26. Aber der Beistand, also der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er lehrt und erinnert. Und dann beruft er zum Dienst in Apostelgeschichte 13, Vers 2. Als sie eines Tages dem Heiligen Geist, dem Herrn mit Gebet und Fasten dienten, sprach der Heilige Geist: Stellt mir doch Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei. Und nochmal 1. Korinther 12, Vers 11. Das alles wird von ein und demselben Geist bewirkt, der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er es beschlossen hat. Der Heilige Geist teilt Gaben aus. In Titus 3, Vers 5. Der Heilige Geist hat uns aus reinem Erbarmen gerettet und nicht, nee, der Herr Jesus, das ist jetzt auch ein Zusammenhang, hat er uns aus reinem Erbarmen gerettet und nicht, weil wir gute und gesegnete Taten vorweisen konnten. Durch die Wiedergeburt hat er uns gewaschen und durch den Heiligen Geist uns erneuert. Das sind die Wirkungsweisen des Heiligen Geistes. Jetzt haben wir Bibelstellen. Sind wir einmal quer durch von Mose, fast durch das ganze Neue Testament durch. Es gibt noch viele, viele mehr Stellen vom Heiligen Geist. Wie ist das dann jetzt mit diesem Heiligen Geist? Wie ist das dann im Beispiel? Gestern zu Markus gleich, ich würde gerne mal fragen, wann hattest du die letzte Begegnung mit dem Heiligen Geist? Wann konntest du wirklich sagen, das ist vom Heiligen Geist? Wann war er fassbar? Wann war er real in deinem Leben? Oder ist das nur der Heilige Geist? Wie Pfingsten, ein Feiertag? Ostern ist klar, ist Jesus auferstanden. Weihnachten ist klar. Ein Kind ist uns geboren, er ist auf die Welt gekommen. Auf Pfingsten, der Heilige Geist ist gekommen. Das ist irgendwie so ein Mythos. Ich habe mir da so für mich ganz persönlich meine Gedanken gemacht. Und es ist nicht einfach für einen Christen, der schon als Christ geboren wurde. In einem gläubigen Elternhaus, ich wusste schon von klein auf vor der Schule, was richtig ist, was falsch ist, was man darf, wo man um Vergebung bitten musste, wo nicht, was Sünde ist, was keine Sünde ist. Und als ich mich bekehrt habe, hat sich da eigentlich auch nichts geändert. Ich wusste das ja alles. Das war ja alles erzogen in mir. Das war ja alles anerzogen. Dieser Glaube war von Kind auf anerzogen, wie in anderen Religionen auch, wie im Alten Testament das Gesetz. Da bekamen die Kinder schon das Gesetz in die Wiege gelegt. Deswegen musste ja Paulus ja so dagegen wettern, ihr seid jetzt nicht mehr unter Gesetz. Dann haben wir das nicht auch gebraucht, diesen gelernten Glauben irgendwann mal an den Nagel zu hängen? Oder lebe ich mein ganzes Leben lang diesen gelernten Glauben, der mir einfach in die Wiege gelegt wurde? wie in jedem Sozialstaat, wie in jedem Staat, wo es Richtlinien gibt, Ordnungen gibt, und die lebe ich. Also ich habe viele Jahre als Christ ohne den Heiligen Geist gelebt. Sorry, aber das ist so. Er stand als kleines Teelicht irgendwo im Keller unterm Regal. Ich hatte ihn, aber ich habe ihn nicht gebraucht. Ich habe meine eigenen Entscheidungen getroffen, nach christlichen Maßstäben gelebt, aber vom Heiligen Geist, da konnte ich eigentlich nichts mit anfangen. Wisst ihr, mir ist eine Begebenheit eingefallen, aber Beispiele hinken immer. Ich kann auch jetzt den Fußball nehmen, aber das wäre eine Beleidigung dann für einen Markus, das möchte ich nicht tun. Es gibt Menschen, die verehren Dinge. Eintracht Frankfurt, Stars, Sternchen, Fernsehserien, egal was. Da wissen die Leute alles drüber. Wann die das erste Spiel haben, wo welcher Trainer war, welcher Spieler wann war, wann der Schauspieler aufgetreten ist, wann er gestorben ist, welche Kleidung er anhat, wie viel Oscars er bekommen hat, alles. Die Leute sind fasziniert von dem. Da hängt in jedem Zimmer ein Bild von demjenigen, alles. Ein Aufkleber auf dem Auto, die sind identifiziert von Dingen. Vor Jahren hat der Hans-Gerd mal ein Konzert veranstaltet am Adalsee mit den Kastelruder Spatzen. Ja, das war schon ein Event. Jutta hatte Pizza gemacht, wir wollten essen, geht's Telefon, der Hans-Gerd ruft an, hier geht alles drunter und drüber, hier läuft gar nichts mehr. Wir hatten für das VIP-Zelt eine Waschgelegenheit gebaut, die Details spare ich jetzt mal aus Zeitgründen, und es lief kein Wasser, es lief nichts. Da bin ich dahin, der Karl-Heinz Adam lag auf dem Schaltkasten drauf und war nur noch am Blasen. Der war sowas von fertig. Ich dachte, da müssen wir jetzt das Blaulichtauto holen. Da flog eine Sicherung nach der anderen raus. Da war alles, ja, da habe ich Sicherungen gewechselt, Dinge ausgetauscht. Da wurden die, das Gras wurde braun von den Leitungen. So viel Spannung war da drauf. Da habe ich die Bierkühler alle rausgezogen. Da hat keiner gemerkt, dass sie warmes Bier getrunken haben, da haben wir fest. Aber es ging einfach nicht. Und wir haben in diesem ganzen Konzert gearbeitet, gemacht, dass das Ding überhaupt lief. Das Konzert hatte eine eigene Stromversorgung. Das war, die hatten sich abgesichert, die hatten 63 Ampere Lautsprecher, das lief alles. Das war extra. Aber alles, was drumherum war, funktionierte nicht. Und das war schon für den Hans-Gerd ein Fiasko. Und als dann die Show fertig war, war ich auch fertig. Da bin ich dann ins VIP-Zelt rein und da habe ich gesagt, so, ich habe den ganzen Abend hier gearbeitet und habe da auch nicht gegessen, ich krieg jetzt hier was zu essen. Ja, alles gut. Dann habe ich mich da an den Tisch gesetzt. Und jetzt komme ich nochmal zurück. Es gibt Leute, die kennen alles von einer gewissen Band, von einer Mannschaft, von allen möglichen. Und ich habe dann da gesessen und dann saß auf einmal der Norbert neben mir. Ich sagte, der Eberhard, ich bin der Norbert. Ich weiß überhaupt nicht seinen Nachnamen, Rear oder irgendwie heißt er, Kastelruder Spatzen, Chef, Frontsänger. Und da habe ich mich mit dem unterhalten. Der hat Pferde, der hat einen Bauernhof, der hat mich eingeladen nach Kastelruth. Ich habe eine Verbindung zu ihm. Bin hier auf ein Konzert gegangen oder irgendwas. Wenn ich jetzt Fan gewesen wäre, dann hatte ich eine Beziehung mit ihm. Ich habe ihn kennengelernt. Ich habe mit ihm gesprochen. Ich weiß, was er privat macht, in Anführungsstrichen, ja? Aber die meisten haben ihre Sternchen und Stars und werden nie mit denen ein Wort reden. Die werden nie eine Minute mit denen zusammen verbringen. Wie ist das mit dem Heiligen Geist? Ich weiß alles über ihn. Ich kenne ihn. oder kenne ihn nicht. Wie ist das in meinem Leben? Ich bin zu dem Schluss gekommen, es ist eine Willenssache. Ich muss es wollen. Ich muss diesen Heiligen Geist in mir wirken lassen. Ich muss ihn in mir. Und das ist ein Kampf zwischen meinem, ja, ich sag mal Geist und seinem Geist. Und wenn ich diesen Kampf nicht führe, der Heilige Geist ist kein Kämpfer. Er sagt nicht, jetzt mach mal Platz. Ich nehme jetzt diesen Raum ein. Ich muss ihm diesen Platz einräumen. Ich muss mich mit ihm beschäftigen. Ich muss wissen, was ich eben alles gesagt habe, dass ich ihn betrüben kann, dass ich ihn beschämen kann. Ich weiß, wann ich das mache, aber ich krieg von ihm da keine Retour. Er tritt mir nicht gegen das Schienbein. Er ist so fein, er zieht sich zurück. Und lebe ich dann nach meinen Regeln oder nach seinen Regeln? Kenne ich ihn? Habe ich wirklich eine echte, lebendige Beziehung? Wenn ich bete, verändere mich. Aber nicht heute und nicht morgen und nicht das und nicht das. Und wenn du mir das abnimmst, dann bin ich auch sauer. Oder mache ich das wirklich ehrlich? Und gebe alles auf und lasse mich verändern von ihm. Befolge ich diese Anweisungen, wenn er mir etwas aufs Herz legt, besuch doch mal den und den und dann fällt mir ein, ich muss aber noch in Aldi, ich muss noch bei Lidl und der hat auch heute Abend noch Geburtstag, nee, das mache ich morgen. Normales Leben ist bei mir genauso, es ist nichts Fremdes. Und wenn ich dann jahrelang nicht mit ihm geredet habe, dann fällt es natürlich schwer. Aber man kann damit anfangen. Man darf immer wieder zurückkommen. Ich weiß, in Brüderkreisen ist der Heilige Geist so, weil es da andere Richtungen gibt, die mit dem Geist anders umgehen. Aber es steht hier in dieser Bibel. Ich habe euch diese Bibelstellen vorgelesen, extra. Das sind 4 Seiten nur Bibelstellen, weil ich hier nicht blättern wollte und machen wollte. Und es wären nochmal so viele geworden, aber der hat die Stunde nicht gereicht. Sucht euch das doch mal raus, was der Heilige Geist alles macht. Und lasst es zu. Wissen über eine Band, über eine Fußballmannschaft ist gut, ist schön, ist fein. Aber er hat keinerlei persönliche Beziehung zu irgendeinem Spieler, da hat er noch nie mitgegrillt, da hat er noch nie mit dem Trainer ein Gespräch geführt über irgendetwas. Er kennt die Mannschaft, er kennt die Namen, er kennt die Spielstärken, er kennt alles, aber er kennt nicht die Persönlichkeit. Wisst ihr, wo ich drauf raus will? Ich kann alle Eigenschaften wissen. Und trotzdem nicht wissen, worum es wirklich im Kern geht. Wir haben da, also ich hatte auf jeden Fall ein Problem mit meiner anerzogenen Christzeit, weil ich ja alles wusste. Ich wusste ja alles, weiß es bis heute, was richtig und was falsch ist. Und was soll der Geist mir dann da noch in Anführungsstrichen sagen? Weil mein Geist war ja schon halbheiliger Geist. Soll ich den nicht mal wegstellen? Meinen Heiligenschein mal wieder in den Schrank packen? Ich habe mich das gefragt. Ich habe meine Entschlüsse getroffen. Und das ist, wie ich das schon gesagt habe, ein Kampf. Das ist nicht einfach. Und wer sagt, dass Christsein einfach ist, okay, für den vielleicht, für mich nicht. Christsein ist ein Kampf von meinem eigenen Ich. Und den Kampf muss ich führen. Ich muss loslassen. Ich muss Raum geben. Wenn ich das nicht mache, nochmal, der Heilige Geist ist kein Krieger, ist kein Kämpfer. Er wird sich diesen Raum nicht erkämpfen. Er wird mich vielleicht durch tiefe Täler führen, damit ich zur Einsicht komme. Er wird mir vielleicht Krankheiten schicken oder irgendetwas, damit ich zum Nachdenken komme. Ja, aber er wird es nicht tun, um sich zu verherrlichen, um sich irgendwo zu repräsentieren. Das muss ich zulassen. Und da muss ich mich zurücknehmen und dann funktioniert das. Und dann wird das Leben schöner, besser, zufriedener, erfüllter. Und wenn man es nie gemacht hat, dann weiß man nicht, wie es ist. Ich weiß, dass man vor neuen Sachen Angst hat. Dass man da vorsichtig ist. Es hat ja bis jetzt alles gut gegangen. War ja bis jetzt alles schön. Ich komme ja auch in den Himmel. Streitet auch niemand ab. Aber frag dich doch mal, ob du wirklich ganz, ganz tief im Innersten zufrieden bist mit deinem Christsein. Und wenn du das nicht bist, wenn es da noch irgendwas gibt, dann lass das doch einfach mal zu, dass sich das ändert. Und um zum Finale zu kommen, wenn man das zulässt, dann treibt der Heilige Geist, dann kann ich nicht mehr schweigen. Dann brodelt es aus mir heraus. Dann werde ich über diesen Sieg erzählen. Dann wird er groß und ich kann nicht mehr schweigen, weil das unsere Aufgabe ist, das Evangelium zu verkündigen, zu sagen, dass alle Menschen Sünder sind. Wir haben das in Starnberg auf unsere Fahnen geschrieben. Es gibt keine Veranstaltung mehr, wo nicht aufgerufen wird zum Glauben. Wir hatten das sonst immer nur in Jugendfreizeiten, in Camps oder so. Und mich hat das richtig gefreut. In der Familienfreizeit an diesem Abend. So einige Leute haben das falsch aufgefasst, was da kommt, und sind nicht hingegangen. An diesem Abend haben 4 Leute ihr Herz ans Kreuz genagelt. Mit einer ganz einfachen Botschaft. Deswegen möchte ich das auch sagen. Es ist der einzige Weg, Gott anzuerkennen als Macht, als Herrscher, als unumstößlich, als heilig, mich als Sünder zu sehen und zu ihm zu kommen und das zu bekennen und dieses neue Leben zu empfangen. So einfach ist das. Einfach nur das Evangelium.